Wir haben ja letztes Mal vor 2 Wochen uns bereits gesehen, dort hatte ich mit Johannes 14 begonnen, jetzt fahren wir mit Johannes 15 weiter, da können wir das gleich so ein bisschen aufbauen. Johannes 14 wie Johannes 15 gehören ja zu den sogenannten Abschiedsreden, also das Letzte, was Jesus noch weitergibt den Jüngern, also Dinge, die ganz, ganz zentral sind. Und jetzt da Kapitel 15, das ist ja vielleicht einer der ganz, ganz tollen Texte. Ja, es gibt viele tolle Texte, aber das ist ja vielleicht so ein Weinstock und Reben. Man kennt den Text, ja. Etwas ganz, ganz Zentrales. Nun, wir hatten ja letztes Mal schon gesehen, wo Jesus gesagt hat, euer Herz erschrecke nicht. Und am Ende des 14. Kapitels nochmals dasselbe, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ja, wie macht man das jetzt denn? Ja, wenn manchmal das Herz Angst hat, wie kann man leben? Und jetzt kommt eben dieses Gleichnis vom Weinstock, das uns zeigt, wie wir leben können, auch wenn wir Situationen haben, in denen wir Angst haben. Denn das ist nun mal so. Wir leben auf einer Welt, die angstmachend ist. Man braucht ja nur in die Nachrichten hineinzusehen. Da sagt Jesus in 15,1, ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater, der Weingärtner. Das heißt, Jesus macht jetzt ein Gleichnis. Und jetzt sagt er, mein Vater im Himmel, der hat einen Beruf in diesem Gleichnis, der ist Weingärtner und jetzt pflanzt er an und jetzt sind da die Weinstöcke. Und jetzt sagt Jesus, ich bin ein solcher Weinstock, immer in diesem Gleichnis gesehen. Eine jede Rebe an mir, eigentlich würde es da heißen in mir sogar, jede Rebe in mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Na, spannend. Also wir sind immer noch im Gleichnis. Jetzt spricht da Jesus von einer Ranke, so von einem Spross. Und jetzt sagt er, ja, der Weinstock, das ist ja das Gesamte. Jetzt wächst da etwas und dann entstehen dann die einzelnen Trauben. Und das ist dann die Frucht, die da ist. Und wie macht man das so in der Landwirtschaft? Ja, im Frühling muss man abschneiden. Also ich bin ja kein Landwirt, aber so Treibe, die so in eine falsche Richtung gehen oder wo man merkt, da kommt nicht wirklich, das hat keine Sprösslinge dort, dann schneidet man das ab, dass mehr Saft dann in das Eigentliche gehen kann. Also darum geht es, dass möglichst viel Saft in die eigentlichen Trauben gehen, die man dann ernten möchte. Es geht um diese Flüssigkeit. Jetzt schneidet man ab, dass mehr ins andere hineingeht. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, was heißt denn das für uns? Also wenn Jesus ein Gleichnis macht und jetzt beziehe ich das auf mich, was heißt jetzt das? Und dann kommt man schnell einmal so ein bisschen, bekommt man Angst. Denn es heißt ja da, wenn man keine Frucht bringt, wird man abgehauen und dann ist man dann nicht mehr gerettet. Ja, stopp. Wir sind da in einem Gleichnis. Und Jesus hat jetzt zuerst einfach mal über die Weintrauben gesprochen. Da geht es mal noch nicht um uns. Jesus erklärt uns dann schon, was unser Anteil ist. Aber da geht es jetzt nicht darum, dass man Angst haben muss, ich habe wenig Frucht gebracht. Oder dann sieht man gleich das Negative an diesem Text. Aber um das geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass Jesus möchte, dass wir mehr Frucht bringen. Das Beschneiden, das ist etwas Gutes. Oder schnell denkt mir, jetzt habe ich zu wenig und jetzt werde ich abgeschnitten und dann bin ich nicht mehr bei Gott. Nein, Jesus hilft uns mit dem, dass wir mehr Frucht bringen können. Das Beschneiden ist also etwas Gutes. Ja, denk an dein Leben, oder? Wie viele Dinge könntest du machen? Ja, machen kann man viel. Die Frage ist das dran? Ist das das, was Gott möchte? Ja, ich kann das vielleicht schon. Ja, wie häufig sage ich ja, meine, aber nein, weil ich es machen kann. Aber die Frage ist ja immer, ist das das, was Gott möchte? Und jetzt beschneidet uns Jesus manchmal. Es kann also sein, dass zwei Leute genau dasselbe machen, beim einen entsteht aber Frucht und beim anderen nicht. Ja, weil Jesus etwas für dich bestimmt hat. Und wenn du jetzt Dinge nachläufst, die Gott gar nicht gesetzt hat, dann schneidet das Gott weg. Und zwar zu unseren Gunsten. Er möchte ja gar nicht, dass wir ständig überfordert sind und immer meinen, wir müssten noch mehr machen. Und jetzt schneidet Gott manchmal. Das tut weh. Oder wenn man dachte, das sei es doch, und man investiert sich Und dann sagt Gott, nein, ich habe nicht das für dich, sondern das. Oder als man da die Bibelschule, die 20% Buchheck-Bibelschule gekündigt wurde, ja, das war so ein Abschneiden, das hat wehgetan. Ich habe mich doch wohl gefühlt. Ich dachte doch, jetzt wächst da eine Frucht und jetzt wird das abgeschnitten. Und dann mussten wir die Schule zumachen. Ah, das hat wehgetan. Und manchmal schneidet Gott ab, aber dieses Abschneiden ist nicht auf unser Heil bezogen, dass wir nicht mehr gerettet wären, sondern das ist auf unser Dienst bezogen. Also Dinge, die wir tun, die Gott von uns gar nicht möchte, die schneidet er weg. Und das ist per se etwas Gutes. Also, er reinigt es. Und damit wir jetzt nicht denken, ob das bezieht sich auf das Heil, hat Jesus gleich noch Vers 3 angehängt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Aha, also so die grundsätzliche Reinigung, die ist bereits getan. Wenn also ein Mensch beginnt, an Jesus zu glauben, dann wird ihm vergeben, dann wird er gereinigt. Und diese Grundreinigung, die ist bereits da. Wenn jetzt Jesus also von diesem Beschneiden redet, geht es nicht um die grundsätzliche Reinigung, die haben wir, sondern geht es mehr um die Details, dass mehr Frucht entstehen kann. Und das erläutert Jesus jetzt in Vers 4. Bleibt in mir und ich in euch. Oder bleibt in mir und die Folge davon ist dann, dass auch ich in euch bleibe. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Also, was ist die Idee, ganz nahe an Jesus zu sein? Und jetzt geht es ja nicht nur darum, dass der Spross einfach äußerlich angedockt ist an den Weinstock. Das ist ja äußerlich gesehen sowieso immer der Fall. Sondern es geht darum, dass wir Flüssigkeit saugen. Das ist der Gedanke dahinter. Also, dass wir nicht austrocknen. Es geht nicht nur darum, dass ich einfach sage, ja, ich bin bekehrt, ist alles in Ordnung. Sondern, dass ich die Beziehung mit Jesus lebe. Das ist der Gedanke dahinter. Also bleibet in mir bedeutet nicht einfach, ja, ich bin bekehrt. Sondern bleibet in mir heißt, saugt von mir. Bezieht Flüssigkeit, die ich als Weinstock aus dem Boden nehmen kann. Seid in einer lebendigen Beziehung drin. Das ist die Aussage. Also, dass etwas fließen kann, dass etwas leben kann, dass Frucht entstehen kann. Es geht nicht um etwas Statisches, um einen Zustand, sondern es geht um das Sein. Ich bin da mit Gott zusammen. Und die Aussage ist, man kann keine Frucht bringen ohne Gott. Ja, wenn der Wächter wacht, aber Gott ist nicht da, dann wacht er eben vergebens. Wenn der Baumeister meint zu bauen, aber Gott baut nicht, dann baut er eben vergeben. Es geht also darum, dass ich herausfinde, Gott, was bist du am Tun? Und dass ich das umsetze, was Gott tut. Dass Frucht entstehen kann, dass Segen da sein kann. Dass ich nicht einfach meine Wege gehe, sondern dass ich versuche herauszufinden, Gott, was tust du? Und dann setze ich das um. Also die Rebe, die bringt ja auch keine Frucht. Und wenn wir meinen, ohne diesen Saft von Gott wirken zu können, dann entsteht eben auch keine Frucht. Es ist der Gott, der wirken will. Es ist ja gar nicht unsere Leistung. Komm, mach noch ein bisschen mehr und dann ist dann gut. Nein, er wirkt. Und darum geht es darum, dass wir aus ihm herausziehen. Wo ziehst du von Jesus? Aber manchmal läuft ja so viel. Und man hat gar keine Zeit. Und jetzt sich sagen, doch, das ist etwas Wichtiges. Oder stille Zeit zu machen, so mit Gott zusammen zu sein, das ist nichts Dringliches. Und gerade weil es nicht dringlich ist, machen wir es dann nicht. Aber stille Zeit machen ist etwas Wichtiges. Und diesen Kampf jetzt zu führen, dass ich nicht nur das Dringliche tue, sondern eben das Wichtige tue, das ist schwierig. Und dass ich jetzt immer wieder schaue, ja, man könnte das, ja, man müsste noch das und das machen. Und zu sagen, nein, das andere ist mir wichtiger. Ich nehme mir die Zeit, um Saft aus dem Weinstock zu ziehen, dass Frucht entstehen kann. Denn wenn ich das tue, was Gott möchte, dann wird auch das Dringliche dann ein bisschen weniger. Die Umstellung, die ist immer schwierig. Aber dass wir mehr auf das Wichtige achten und nicht nur auf das Dringliche. Jesus sagt in Vers 4, wenn wir nicht angedockt sind, entsteht keine Frucht. Und jetzt in Vers 5 kehrt Jesus das Ganze um und sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ah, wie kommt viel Frucht? Indem wir aus Jesus ziehen. Indem wir uns die Zeit mit ihm nehmen, Gemeinschaft mit ihm haben, auf ihn hören, in seinem Wort lesen, uns mit ihm auseinandersetzen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir haben. Absolut fundamentale Dinge. Ja, für die Juden damals war das klar, was man macht. Man geht in die Synagoge, man hört dem Wort Gottes zu, dann kommt da noch eine Auslegung, die kannten das. Für uns heute ist es nicht mehr selbstverständlich. Das sind nur wenige, die in den Gottesdienst kommen. Wer in mir bleibt. Und das Bleiben, das ist nicht einfach, das habe ich einmal gemacht und dann reicht es wieder. Sondern in Jesus bleiben ist etwas, was andauernd ist. Ich suche immer wieder neu diese Beziehung mit Gott. Denn getrennt von ihm können wir nichts tun. Vers 6, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Auch das so ein Vers. Und dann zitiert man den, siehst du, wenn ich keine Frucht bringe, dann werde ich abgeschnitten von Gott und dann werde ich verbrannt und dann bin ich nicht mehr gerettet. Nein, stopp, das ist nicht die Aussage. Aber das ist ein Gleichnis. Und in einem Gleichnis muss man immer die Pointe finden. Also wozu hat Jesus das Gleichnis gegeben? Er möchte etwas sagen und nimmt als Hilfe dazu das Gleichnis. Also, was will er sagen? Dass ich nahe bei ihm bin und von ihm sauge. Und darum da heißt es, wenn wir nicht so angedockt sind, dann verdorren wir. Das ist ja eben die Situation des Gläubigen. Wir glauben zwar an Jesus, nehmen uns aber keine Zeit für Gott. Ja, dann verdörren wir. Dann wird das Christsein trocken. Dann macht es keine Freude mehr. Es geht also nicht darum, abschneiden im Sinne von nicht gerettet, sondern das ist ein Gleichnis, das ausdrücken möchte, schau mal, wenn wir nicht Saft ziehen, vertrocknen wir und dann leben wir nicht mehr. Und so geht es unser geistlich. Wenn wir nicht immer wieder diese Zeit mit Gott nehmen, dann trocknen wir aus. Wie kann ich also diese Zeit nehmen? Es geht mir manchmal so, da nehme ich mir schon Zeit, aber da macht es plötzlich blim. Und dann schaut man doch schnell aufs Handy. Oh, das ist noch das. Oh, ich beantworte das noch schnell, dann ist es wieder erledigt. Ja, aber dann läuft die Zeit einfach und plötzlich merke ich, oh, jetzt muss ich aber wirklich gehen. Und dann merke ich, jetzt habe ich mich ja gar nicht wirklich konzentriert. Das ist schwierig. In einer Zeit, wo so viel läuft, ja, man müsste das Handy ganz abstellen. So weit bin ich nicht. Aber man kann es ja lernen. Lernen, sich zu konzentrieren. Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Das ist jetzt die Frucht, von der Jesus vorhin gesprochen hat. Worin besteht die Frucht? Die Frucht besteht darin, dass wir bitten und er erhört. Das ist sein Wunsch. Er will gerne unsere Gebete erhören. Und wie geht das jetzt, dass die Gebete erhört werden? Er sagt, bleibet in mir, meine Worte sollen in euch bleiben. Meine Worte, das ist nicht das Wort Gottes hier, ist nicht der Logos, sondern hier steht Rhema. Rhema, das sind so prophetische Worte in die Situation hinein. Wenn ich also zu Gott bete, dann antwortet Gott auch. Und indem ich jetzt Saft von ihm ziehe, bedeutet das, ich höre auf das, was er sagt. Also ich plappere nicht nur etwas vor von Gott, sondern ich versuche ruhig zu werden. Gott, was denkst du? Herr, jetzt bin ich in dieser Situation. Was sagst denn du darüber? Dass seine Worte in uns bleiben, dass wir hören können, dass wir merken, dass Gott sagt, du, ich liebe dich, du bist mir wertvoll. Schau, ich möchte gar nicht, dass du dich da anstrengst. Komm, das schneiden wir weg. Geh den anderen Weg. Und wenn seine Worte in uns bleiben, dann kann ich bitten, was ich will und er hört. Warum? Weil ich ja dann eben das tue, was er möchte. Und wenn ich das tue, was er möchte, dann ist das eben das, was er auch segnen kann. Ja, wenn ich meine eigenen Wege gehe, dann sagt Gott, du, das möchte ich gar nicht segnen. Geht also darum, Frucht zu bringen? Frucht zu bringen bedeutet, dass meine Gebete erhört werden. Erhörliche Gebete beginnen aber damit, dass ich zuerst seine Worte höre. Sehen wir die Linie, die da drinnen ist? Stille werden. Gott, was sagst du? Was ist jetzt deine Situation? Was ist dein Wille? Und dann kann ich gezielt beten und dann entsteht konkret Frucht. Also, gut hinhören. Das ist schwierig. Hinhören, mal die Ruhe aushalten, mal gerade nichts machen. Das ist schwierig. Denn es läuft dermaßen viel, das Gehirn ist sich gar nicht mehr gewohnt, einfach mal in der Stille zu sein. Wir hatten kürzlich einen Gottesdienst, das war so ein prophetischer Input für den Lobpreisleiter. Dann waren wir in der Stille und wir waren einfach in der Stille. Und das dauerte fast eine Ewigkeit, so gefühlsmäßig. Vielleicht war es einfach eine Minute, aber eine Minute mal und die ganze Gemeinde schwieg einfach. Da war einfach nichts. Hey, das war toll. Und jetzt zu hören, das kennen wir ja gar nicht mehr, diese Ruhe. Weil ja immer etwas ist. Und wenn du im Zug schaust, haben alle die Kopfhörer an. Klar, man kann dann eben den Lärm abstellen, mache ich ja auch, braucht es ja auch. Aber im Hintergrund läuft dann eben vielleicht doch auch immer etwas. Und jetzt einfach mal im Bus sitzen und nichts machen. Einfach mal rausschauen. Geht ja gar nicht. Immer etwas machen. Mails checken, etwas lesen. Ja, ich habe ja immer auch alles dabei mit dem Handy, natürlich. Aber jetzt einfach mal nichts machen. Dass das Gehirn auch wieder mal ein bisschen zur Ruhe kommen kann, dass wenn wir dann mit Zeiten mit Gott haben, dass wir dann auch die Stimme Gottes hören und vernehmen. Gar nicht so einfach. Also, die Idee ist, dass ich höre, also dass ich eben jetzt sauge von diesem Weinstock, dass ich dadurch weiß, was dran ist und deswegen eben gezielt beten kann, weil ich ja weiß, was dran ist. Und weil ich beten kann und Gott ein Gott ist, der Gebete erhört, wenn sie nach seinem Willen sind, dann entsteht Frucht. Und das ist das Ziel, das Gott mit uns hat. Er sagt in Vers 8, darin wird mein Vater verherrlicht. Also was ist das Ziel? Dass Gott verherrlicht wird, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ah, wunderbar. Es verherrlicht Gott, wenn wir viel Frucht bringen. Gott hat Freude daran, unsere Gebete zu hören. Voraussetzung ist einfach, dass ich eben diese Stimme höre. Aber wenn ich mir Zeit nehme zu hören, dann hat doch Gott Freude an uns. Er ist unser Vater. Er freut sich, wenn wir Zeit nehmen. Wenn wir auf ihn achten, dann erhört er gerne die Gebete. Und Gebete, die erhört werden, die verherrlichen ihn. Das ist letztlich das Ziel, dass Gott groß rauskommt. Und er ergänzt hier noch, und werdet meine Jünger. Die sind ja Jünger, die können ja nicht Jünger werden. Doch, oder das eine ist, ich bekehre mich und jetzt bin ich ein Jünger Jesu. Aber jetzt beginnt ein Prozess des Jüngerseins. Und das wird hier betont. In dem Maße, wie ich mit Jesus zusammen bin, wie er zu mir reden kann, in dem Maß formt er mich. In dem Maß verändert er mich. Und damit werde ich immer mehr ein solcher Jünger, wie er es eigentlich gedacht hat. Und das ist die Idee. Also da geht es nicht um die Bekehrung, sondern da geht es darum, dass jemand, der bereits an Jesus glaubt, immer mehr so wird, wie Jesus ist. Das ist das Ziel. Vers 9, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Aha, warum sollen wir so angedockt sein? Warum sollen wir saugen vom Weinstock? Weil damit die Liebe Gottes in uns hineintröpfelt. Also das Anliegen ist nicht, streng dich gefälligst an, hast du heute stille Zeit gemacht? Was, du hast noch kein Kapitel gelesen? Ja, so ein bisschen mehr habe ich schon erwartet. Nein, das in Christus sein bedeutet in seiner Liebe sein. Dass ich merke, ah, da ist dieser Vater, da ist dieser liebende Gott, das ist ja der, der mir das gibt, was ich ja brauche. Nach dem sehne ich mich ja. Eine Welt, die voll Hass ist und jetzt ist da dieser Gott der Liebe. Darum geht es Gott. Dass er uns lieben kann. dass er uns in die Arme nehmen kann, dass er ergänzen kann, was uns fehlt, dort, wo wir selber für uns kämpfen und meinen, wir müssten. Und jetzt kommt Gott und sagt, du, ich bin doch der Weinstock. Sauge von mir, nimm diesen Saft auf, das ist der Saft der Liebe. Und du wirst erkennen, ich liebe dich. Also, bleibet in meiner Liebe. Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebot gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Ja, auch da könnte man jetzt wieder sagen, bleibt in meiner Liebe, so streng dich an. Hast du das gemacht? Jesus sagte, dass sogar wer meine Gebote hält, bleibt in meiner Liebe. Hast du die Gebote gehalten? Also, da kann man so richtig Druck ausüben. Aber das ist ja gar nicht die Aussage. Wenn Jesus dann sagt, so wie ich im Vater bin, ja, ist es für Jesus anstrengend, die Gebote zu halten? Nein, er ist einfach in Gott. Er ist so nahe mit Gott verbunden, dass er automatisch das tut, was im Willen des Vaters ist. Und so auch bei uns. Es geht nicht darum, oh, jetzt muss ich das Gebot noch halten, ich will doch gar nicht. Es geht darum, dass ich so in Gott bin, dass sein Wille mein Wille wird. Und dann ist jedes Gebot einfach zu halten. Weil ich dann bei jedem Gebot sagen würde, ja klar, also wenn das dein Wille ist und ich möchte gleich sein wie du, dann ist das auch mein Wille. Und dann ist das Halten des Gebotes nicht, ich muss, aber will gar nicht. Sondern dann ist das Halten der Gebote, ja klar, logisch, selbstverständlich, kein Problem. Also so wie es für Jesus kein Stress ist, die Gebote des Vaters zu halten, ist es auch für uns nicht der Stress. Wenn Jesus also sagt, wer meine Gebote hält, bleibt in meiner Liebe, dann bedeutet das nichts anderes als gerade, weil wir mit Gott zusammen leben und seine Liebe zu uns fließt. Deswegen halten wir die Gebote. Das Halten der Gebote ist die Folge davon, dass ich in Gott aufgehe, dass ich die Liebe aufnehme, dass ich Jesus kenne, dass ich es möchte halten. Dann ist nicht Jesus gegen mich und du musst noch, sondern ich liebe ja Jesus. Ich möchte tun, was er sagt. Und darum ist das Halten der Gebote nicht Stress, sondern es ist die Folge von dem, dass ich die Liebe von Jesus selber aufgenommen habe. Vers 11, das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Wow, das ist Leben im Überfluss. Ich beziehe von diesem Saft. Ich höre seine Stimme. Damit kann ich beten, damit erhört er Gebete. Darum wird der Vater verherrlicht. Ich erlebe seine Liebe. Und jetzt sagt er da, das ist Freude. Und er möchte, dass unsere Freude vollkommen ist. Dort, wo wir so richtig in Gott aufgehen, da entsteht Ruhe, da entsteht Gelassenheit, da ist Friede da, da ist diese Freude. Das ist das, was Gott uns schenken will. Also nicht der ganze Stress und ich müsste, sondern das ist Freiheit in Gott. Das ist aber das Gebot, Vers 12, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Aha, das Gebot besteht ja gar nicht darin, du musst mehr halten, sondern dass ich aus Jesus Liebe beziehe und damit mit anderen diese Liebe teilen kann. Also das Miteinander wird anders. Die ersten Christen da, die wussten ja noch nicht, wie sieht denn das aus in der Gemeinde? Und jetzt sagt Jesus, wie in der Gemeinde das dann funktioniert. Indem der Einzelne von Gott bezieht, können wir untereinander dann Liebe üben. Und deswegen ist die Gemeinde ein Ort, wo man Liebe erfährt. Und darum geht es. Dass ich da sein kann und ich werde nicht einen Kopf kleiner gemacht, sondern da werde ich gefördert, man ist mit mir. Um das geht es. Also die Liebe, die da ist. Und jetzt erklärt Jesus, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Oh wow. Jesus liebt uns dermaßen, dass er sogar für uns gestorben ist. Und damit ist er ein Vorbild, ist er für uns vorangegangen. Das ist Liebe. Diese Liebe hat Jesus zu uns. Also er beweist sogar seine Liebe zu uns, indem er für uns ans Kreuz gegangen ist. Und diese Liebe soll in uns so richtig viel Platz erhalten. Er liebt uns durch und durch. Und wenn wir selber gesättigt sind, Eben wie die Traube Saft zieht vom Weinstock. Wenn wir so richtig voll sind von seiner Liebe, dann sprudelt das automatisch über. Und damit haben wir die Gebote gehalten. Denn Liebe ist ja die Zusammenfassung von allen Geboten, wie das Römer 13, Vers 10 sagt. Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Denn alles, was von meinem Vater, was ich vom Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Aha, oder der Knecht, das ist einfach der Angestellte. Und dann ist der mit Gott zusammen, der hört einfach das, was er tun muss, und dann ist okay. Und Jesus sagt, nein, ihr seid nicht Angestellte von mir. Ihr seid Freunde. Wir sind zusammen. Ja, wir sind sogar Geschwister. Jesus nennt uns in Hebräer 2 sogar Brüder. Wow, also auf derselben Ebene. Und jetzt gehen wir miteinander unterwegs. Ein Freund, woher weiß der vom anderen, was der tut? Freunde sind zusammen. Freunde nehmen sich Zeit füreinander. Freunde, die quascheln, ob das jetzt am Telefon ist oder ob man ständig im Café sitzt. Freunde, die reden. Und wenn jetzt Jesus da vorhin gesagt hat, wenn meine Worte in euch bleiben, ist das eben genau das. Wir sind Freunde und als Freunde sind wir mit Jesus zusammen. Und jetzt hören wir, was er sagt. Und da kann ich auch meines sagen. Da bin ich unzufrieden, da komme ich nicht raus und weiß ich nicht was. Ja, und jetzt spricht da Jesus zu uns. Wir sind Freunde. Und weil wir Zeit füreinander haben oder uns nehmen, deswegen weiß ich vom Vater, was er denkt, und der Vater weiß es von mir. Darum geht es. So gut. Alles, was ich von meinem Vater gehört habe, das habe ich euch kundgetan. Also, das ist eben in dieser Freundeszeit drinnen, die läuft. Darum, Weinstock und Reben, angedockt sein, saugen, hören. Und dann versteht man, was der Vater möchte. Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Aha, wozu hat uns der Vater erwählt? Dass er durch uns viel Frucht wirkt. Und wie geschieht das? Indem wir mit ihm freundschaftlich zusammen sind. Indem wir uns Zeit nehmen. Indem wir hören. Dadurch können wir erhörlich beten und so wie Gott verherrlicht und Gebete werden erhört. Hey, so gut. Wie Gott das einfach geplant hat, dass es zusammengeht. Das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Hey, komm, lass uns beten. Dass wir innerlich von solch zentralen Texten neu berührt sind. Herr, ich möchte ganz nah bei dir. Jesus, danke für diesen irgendwie so banalen Text und trotzdem steckt da dermaßen viel Zentrales drinnen. Danke, Jesus, schlüsselst du, bevor du gestorben bist, deinen Jüngern auf, wie das jetzt zukünftig geht. Wenn du gehst und dann der Geist kommt und wie man jetzt da mit dir zusammen sein kann. Vater, hilf uns allen, dass wir diese Freundschaft so richtig genießen können. Dass wir Lust haben, mit dir zusammen zu sein. Dass wir abladen können, aber auch hören können. Dass dein Wort redet und wir verstehen, wie du es meinst. Und dass wir so gesättigt sind von deiner Liebe. Ja, dass wir überfüllt sind von deiner Liebe. Dass wir es spüren, wie du uns in den Arm nimmst. Dass wir nicht mehr für uns selber zu kämpfen brauchen. Sondern dass wir so gesättigte Menschen sind, dass das sogar überfließt zu anderen und andere wiederum merken, wow, so möchte ich auch werden. Jesus, füll uns mit deiner Liebe. Berühre uns bis ins Innerste hinein. Dort, wo wir uns verschlossen haben. Dort, wo wir die Gefühle nicht zulassen. Dort, wo wir gar nicht wollen, dass uns jemand in den Arm nimmt. Komm, Jesus, liebe uns. Jesus, wir brauchen deine Liebe. Wir brauchen das Gefühltsein, dass wir nicht für unseren Wert kämpfen, sondern einfach wissen, wir sind Geliebte und Angenommene. Und wir so gelassen im Alltag sein können. Oh, ich weiß, ich bin, weil du in mir bist, Punkt. Und ich muss nicht mehr mich vergleichen und wegen anderen irgendetwas, was ich gar nicht will. Und so bitten wir, Jesus, dass du uns beschneidest. Schneide weg, Jesus, in unserem Leben, was du siehst, was gar keine Frucht bringt, was gar nicht dich verherrlicht. Jesus, schneide weg, was du gar nicht haben willst. Jesus, ich halte hin, schneide. Jesus, was ist in deinem Sinn und was nicht? Jesus, zeig mir auf, was Dinge sind, die du gar nicht meinst. Warum es gar nicht geht. Wo ich Zeit und Energie investiere, wo du gar nicht willst. Jesus, schneide das weg. Jesus, ich bitte dich, dass du das tust, auch wenn es weh tut. Weil ich weiß, wenn dann mal geschnitten ist und die Wunde wieder zu ist, dann dient es dazu, dass du mehr verherrlicht wirst. Und Jesus, das möchte ich. Dass du verherrlicht wirst durch mein Leben. Dass du deinen Weg gehen kannst. Dass du so abschneidest, wie es dran ist. Im Wissen, es kommt eben besser raus, als ich es getan hätte. Jesus, ich möchte in dieser Freundschaft sein. Hören, was du sagst. Und somit tun, was du sagst. Und so, dass Menschen rundherum es spüren, wow, da ist dein Mann, da ist deine Frau gesättigt von Gott. Und so dein Reich größer. Brauche mich, Jesus. Aber in diesem Sinne. Nicht von dem, was ich denke.